Fakt ist nun einmal, Müll wird immer da sein und auch Verpackungen wird es brauchen, auch wenn man dort natürlich nach Alternativen sucht, aber das Problem ist ein reales und es braucht Antworten.
Inside Packaging, ein Podcast von Thomas Schmidt.
Herzlich willkommen bei Inside Packaging, dem Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider aus der Verpackungsindustrie. Mein Name ist Thomas Schmidt und heute bin ich zu Gast bei Matthias Egatter, CEO, und Matthias Holder, CSO von Lindner Recycling Tech im wunderschönen Spital an der Drau. Wir sprechen heute über die Frage, wie aus der viel diskutierten Kreislaufwirtschaft tatsächlich ein funktionierendes Geschäftsmodell werden kann und warum Recycling aus Sicht vieler Branchenexperten längst zu einer Schlüsselindustrie geworden ist. Wir sprechen darüber, welche Herausforderungen die Recyclingbranche aktuell beschäftigen, wie sich Recycling technologisch und wirtschaftlich weiterentwickelt und warum hochwertige Rezyklate zunehmend eine entscheidende Rolle für die Zukunft der Industrie spielen. Außerdem werfen wir einen Blick auf die Bedeutung von Kooperationen entlang der Wertschöpfungskette, die Rolle neuer Technologien und die Frage, wie sich Recycling in den kommenden Jahren verändern wird. Besonders spannend finde ich dabei die Perspektive von Lindner, weil das Unternehmen die Entwicklung der Branche seit Jahrzehnten begleitet und heute weit mehr ist als ein klassischer Maschinenbauer. Von der Zerkleinerung über die Aufbereitung bis hin zu integrierten Prozesslösungen für anspruchsvolle Recyclinganwendungen steht Lindner exemplarisch für die Transformation, die die gesamte Industrie derzeit durchläuft. Natürlich interessiert mich auch, wie unsere Gäste persönlich auf die Zukunft des Recyclings blicken, welche Chancen sie sehen, was sie antreibt und warum sie sich tagtäglich mit diesem Thema beschäftigen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und sage herzlich willkommen bei Inside Packaging. Vielen Dank, dass ich heute in diesem fantastischen Besprechungsraum mit hervorragendem Blick auf die Bergwelt in Spital an der Drau zu Gast sein darf. Und zum Einstieg würde ich Sie beide bitten, sich den Hörerinnen und Hörern kurz vorzustellen. Herr Egatter, vielleicht machen Sie den Anfang.
Ja, herzlich willkommen und schön, dass Sie sich die Zeit nehmen heute für diesen Austausch. Mein Name ist Matthias Egatter. Ich bin seit 2 Jahren CEO von Lindner Recycling Tech. Zu meiner Vita, ich bin gelernter Maschinenbauer und habe danach ein Betriebswirtschaftsstudium absolviert, habe einige Jahre bei McKinsey verbringen dürfen, dort vor allem industrielle Kunden betreut, unter anderem auch einige Zeit in China und in Südamerika verbracht während meiner beruflichen Laufzeit und bin jetzt seit 8 Jahren wieder zurück im Unternehmen. Warum zurück? Weil meine eigentliche Karriere als junger Mensch hat begonnen als Praktikant bei der Firma Lindner Recycling Tech in der Konstruktionsabteilung. Also insofern auch dahingehend ein Kreislauf, der sich schließt, und nochmal herzlich willkommen.
Ja, vielen, vielen Dank. Spannend, die Historie im Unternehmen, dann in der Unternehmensberatung, kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Eine Bemerkung vorab, den Matthias Holder kenne ich schon etwas länger, deswegen duzen wir beide uns und deswegen darf ich dich bitten, Matthias, sag gerne auch ein paar Sätze zu deiner Person, weil ja noch nicht alle Hörerinnen und Hörer dich wahrscheinlich kennen, so wie ich dich kenne.
Höchstwahrscheinlich, und Thomas, auch von meiner Seite herzlich willkommen hier in Kärnten. Das Wetter sehr gut mitgebracht, von daher vielen Dank dafür. Kurz zu mir, Matthias Holder, CSO, Chief Sales Officer bei Lindner seit Anfang des Jahres. Und du hast es gesagt, wir kennen uns schon etwas länger. Jemand, der zwischenzeitlich, ich mag es gar nicht sagen, 35 Jahre Druck und Verpackung auf dem Rücken hat in unterschiedlichster Varianz. Von der Druckmaschine in der Produktion, über die Druckmaschine im Verkauf, über die Verpackungsmaschine, Verpackungsprozesse, Extrusion, Etikettierung, alles was im Gesamtprozess Verpackung und Verpackungsherstellung stattfindet. Und was schließlich und endlich auch den Weg zu Lindner geführt hat, weil das Thema Verpackung schlicht und ergreifend immer das Thema Recycling mitdenkt, in jeder Art und Weise. Und so ist für mich eine sehr spannende Reise gewesen, jetzt vom Produzieren und Gestalten und Komponieren in das Recycling zu kommen und den Lifecycle meiner Produkte sozusagen bis zum Ende zu begleiten.
Also man kann sagen, alle beiden haben für sich den Karrierekreislauf schon fast geschlossen sozusagen, ohne das jetzt irgendwie negativ zu meinen. Vielen Dank. Herr Egatter, jetzt kennen wir die beiden Personen, die heute zu Gast sind im Podcast. Sagen Sie noch was zum Unternehmen. Ich bin sicher, viele, die sich mit Kreislaufwirtschaft und Recycling auseinandersetzen, werden das Unternehmen kennen. Trotzdem darf jetzt auch der Werbeblock fürs Unternehmen kommen, weil ich hatte die Chance, das Unternehmen auch schon ein bisschen kennenzulernen. Da steckt ja einiges drin. Von dem her, sagen Sie gerne auch noch ein paar Sätze zum Unternehmen.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Wir sind ein Familienunternehmen mit ca. 550 Mitarbeitern weltweit tätig. Uns gibt es seit etwa 80 Jahren und ursprünglich kommen wir eigentlich aus der Sägewerksindustrie. haben uns dann Anfang der 90er ein bisschen mit dem Know-how, das wir von Zerkleinern von Holzabfällen haben, auch in andere Stoffströme vorgewagt. Wir machen neben dem Kunststoffrecycling auch Stoffströme wie klassischen Haus- und Gewerbemüll, Schrott, Holz natürlich und eben jetzt dann auch in den letzten Jahren gemeinsam mit unserem Schwesterunternehmen Lindner Worstech widmen wir uns sehr stark dem Thema Kunststoffrecycling. Wir sehen uns selbst als Pionier, also wir waren auch in den 90er Jahren einer der Ersten. Das hat uns in die glückliche Lage gebracht, dass wir mit Stolz behaupten können, dass wir mit über 10.000 Installationen weltweit eigentlich die meiste Anzahl an Anlagen im Betrieb haben, auf die wir natürlich vom Know-how her auch zurückgreifen können. Und unser Kundenkreis ist in fast 100 Ländern aktiv. Also wir sind auch mit Tochtergesellschaften außerhalb Europas, wie beispielsweise in den USA, in Brasilien für den südamerikanischen Raum, in Indien, in Singapur für Südostasien oder auch in Frankreich und in Deutschland mit einer eigenen Tochter vor Ort, um nahe am Kunden zu sein. Mhm. Ja, klar glauben wir sehr langfristig auch an das Thema Kreislaufwirtschaft und Recycling. Wir haben vor 4 Jahren knapp 50 Millionen Euro in diese neue Fabrik investiert, die Sie hier hinter uns sehen, um eben die entsprechenden Kapazitäten zu haben, um mit dem Wachstum Schritt zu halten. Also in diesem Sinne, wir glauben ganz klar an das Recycling, an die langfristige Zukunftsperspektive für diese Branche und sehen uns da als verlässlicher Technologiepartner für unsere Kunden.
Mhm. Vielen Dank, ja, für die Hörerinnen und Hörer. Es ist ja kein Videopodcast, aber man kann es schildern. Auf der einen Seite des Besprechungsraums eine große Fensterfront, die fantastische Umgebung hier unten zeigt. Und auf der anderen Seite eine riesige Fensterfront, wo man direkt in die Produktion hineinschauen kann. Man könnte sagen, auf der einen Seite sieht man, was es braucht, um das auf der anderen Seite langfristig bewahren zu können. Von dem her wirklich ganz toll. Jetzt haben Sie es selber beide schon auch gesagt, Kreislaufwirtschaft, ein Thema, was gerade in den letzten Jahren auch an Bedeutung gewonnen hat, viel breiter gesehen wird, einer größeren, ich sag mal, Gesellschaft auch mittlerweile irgendwo präsent ist. Vielleicht mal eine ganz generelle Frage an Sie beide. Wie weit sind wir denn tatsächlich von so einer Circular Economy entfernt?
Ja, ich glaube, wir sind näher dran, als die öffentliche Debatte vermuten lässt. Es ist vielleicht gerade auch mit den aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen vielleicht ein bisschen vom kurzfristigen Sentiment überlagert, dass sich die Branche natürlich schwer tut. Der höhere Ölpreis, der aber jetzt schon wieder zurückgeht, hat vielleicht kurzfristig Impulse gebracht. Aber grundsätzlich, die Technologie ist da. Aber was wir mehr brauchen noch, ist das Systemdesign, dass wir genauso, wie es der Begriff Kreislaufwirtschaft ja vermuten lässt, alle Akteure sozusagen an den Tisch bringen. Das ist auch genau der Grund, warum wir uns sehr intensiv mit Kooperationen beschäftigen. Vielleicht kommen wir danach dann noch drauf zu sprechen. Aber grundsätzlich ist es heute technologisch schon möglich, aus klassischem Müll, zum Beispiel aus dem gelben Sack oder dem dualen System, wieder lebensmitteltaugliche Verpackungen zu produzieren. Woran es noch dort und da fehlt, ist, wie gesagt, das Systemdesign, das mit einer funktionierenden Sammlung anfangen muss, über dann die entsprechende Sortierungs- und Aufbereitungstechnologie, bis dann halt hin zu waschen oder zuerst zerkleinern, dann waschen und dann extrudieren, dass wir auch mittlerweile mit unserem Joint-Venture-Partner AREMA sozusagen alles aus einer Hand, die ganze Kette anbieten können.
Was mich da interessiert, das ist ja häufig in meiner Wahrnehmung noch eine sehr starke auch europäische Debatte. Richtig. Sie sind ja global tätig. Wie wird das in aller Welt gesehen? Also ist das Thema in aller Welt so groß, wie wir es im Moment in Europa haben? Oder sieht man, dass es in anderen Teilen des Erdballs noch nicht ganz diese Rolle spielt wie bei uns? Weil das ist ja auch eine Diskussion, die man in der politischen Welt dann häufig hat. Schaffen wir das alleine als Europäer? Da will ich jetzt gar nicht hin. Aber wie ist das im globalen Maßstab zu sehen?
Ganz klares Jein zu der Frage. Die Situation insgesamt, wenn wir nicht nur den Kunststoff und die Verpackung betrachten, sondern als die Circular Economy als Ganzes betrachten, stellt sich regional in den unterschiedlichen Regionen der Welt sehr differenziert dar. Wir sehen das Thema Circular Economy natürlich breiter, nicht nur als rein in die Verpackung. Wir schauen in das Thema Rohstoffe generell, wir schauen in das Thema Metalle, wir schauen in das Thema Papier, wie Glas, kennen wir es alle, bis zur Genüge. Und es ist tatsächlich ein sehr starkes europäisches Thema. Recycling, Wiederaufbereitung, Wiedergewinnung von Materialien, ein sehr starkes europäisches Thema. Schauen wir nach Asien, wir sehen es dort in den hochentwickelten Ländern. China zum Beispiel jetzt kommt mehr und mehr und hat es im 5-Jahres-Plan als konkretes Ziel definiert. Wir sehen Japan, die dort sehr weit sind. Wir sehen andere Länder, jeder kennt Indien, jeder kennt Südostasien, die es punktuell betreiben. Also es gibt auf der Welt noch sehr viel Entwicklungspotenzial in dem Bereich. hier in Europa sind wir definitiv schon sehr weit fortgeschritten. Mhm. Und auch hier müssen wir eigentlich über das reine Material rausdenken und auch den ganzen Bereich Energiegewinnung, alternative Brennstoffe betrachten, mhm. wo das natürlich das Thema Recycling, das Thema Wiederaufbereitung von Material, von Wertströmen ein sehr zentraler Punkt ist.
Spannend. Vielen, vielen Dank. Jetzt haben Sie es schon angedeutet, der Egerter Linder ist ja heute entlang enorm vieler Schritte in der Wertschöpfungskette aktiv. Jetzt können Sie das sehr gut bewerten, weil Sie ja damals als Praktikant in der Konstruktion angefangen haben. Wie war denn die Entwicklung von Lindner vom klassischen Maschinenbauer hin zu diesem Lösungsanbieter? Weil das ist ja schon auch so eine Transformation, die das Unternehmen wahrscheinlich durchlaufen hat.
Ja, das ist in der Tat vollkommen richtig. Also es war eine evolutionäre Entwicklung. Wir sind natürlich als kleines, feines Maschinenbauunternehmen gestartet. Also ich kann mich noch gut erinnern, als Praktikant waren wir in etwa ein Zehntel der Belegschaft. Da waren bei der Weihnachtsfeier 50 Leute. Heute sind wir mehr als 500. Und wir haben uns in der Tat vom Maschinenbauer zum Lösungsanbieter entwickelt. Also wir können mittlerweile die gesamte Prozesskette abdecken, von Sortieranlagen über Zerkleinerungstechnik, dann dem Waschverfahren und gemeinsam mit unserem Partner Arema bis hin zum Extrudieren, so dass wir eigentlich die ganze Kette einerseits technologisch anbieten können unseren Kunden und zum anderen aber auch, und das ist der springende Punkt, das technologische Verständnis haben, angefangen von der Sammlung, wie sind die Stoffströme zusammengesetzt, bis dorthin, was braucht ein Kunde, wie beispielsweise die Konsumgüterhersteller in der Verpackung an Qualitätsanforderungen, dass sich das Rezyklat wirklich dauerhaft als Ressource und als Rohstoff durchsetzt. Also im Kern verkaufen wir heute nicht mehr Maschinen, sondern wir müssen Output-Qualitäten garantieren, wir verkaufen Lösungen.
Ja, und ich weiß nicht, ob Sie die Frage jetzt beantworten können, ich stelle sie trotzdem. Gab es in der Evolution, wie Sie es genannt haben, von Lindner so einen konkreten Zeitpunkt, die diesen Wandel ausgelöst hat? War das der Markt? War das irgendwo, dass man für sich festgestellt hat, wir müssen uns da wandeln? Gab es so einen Auslöser oder war das mehr tatsächlich so Schritt für Schritt und es hat sich mehr oder weniger so gefügt, wie es dann jetzt am Ende kam?
Na, ich glaube, das Tempo hat sich sicherlich erhöht. Das ist in den letzten 5 Jahren sicherlich mehr passiert als in den 20 Jahren davor. Das gilt sowohl für das Kunststoffrecycling, aber auch für andere Stoffströme. Das Recycling ist heute nicht das Behandeln von Müll, sondern das ist Hochtechnologie. Wir verwenden Nahinfrarottechnologie für die optische Sortierung. Wir verwenden Hochleistungszerkleinerer. Wir verwenden mittlerweile auch KI in der Steuerung und im Betrieb von diesen Anlagen. Also ich würde sagen, das Tempo hat sich sicher innerhalb der letzten 5 Jahre erhöht. Der ausschlaggebende Grund ist sicherlich der, dass Recycling von einem Nischenthema zu einem Thema in der Breite geworden ist und dass es ein ernsthaftes Geschäft geworden ist, wo auch Geld verdient werden muss und dementsprechend auch eine Lösung notwendig ist, die sozusagen performant ist und dann für unsere Kunden ein, sage ich mal, geschäftlich tragfähiges Geschäftsmodell auf Dauer gewährleistet.
Ja. Jetzt ist es so, ich bin ja auch hier im Podcast immer wieder mit sozusagen Anwendern oder Kunden aus Ihrem Bereich im Kontakt, die also sozusagen auf ihren Recyclingbetrieben Lösungen von Ihnen oder von Ihrem Partner Arema oder sowas im Einsatz haben. Und dort dreht sich die Diskussion häufig um Quoten, um Regulatorik, Verbot von Billigimporten. Und der Hintergrund ist ja, dass das Thema häufig nur schwerlich wirtschaftlich abbildbar ist. Also viele, ich will nicht sagen jammern, das wäre nicht gerecht, aber viele sagen schon, naja, das Thema rechnet sich noch nicht in dem Maß, wie sich's rechnen müsste, damit dann auch nochmal Schwung in die Industrie kommt. Wie gelingt es denn, Recycling, um mal so ein großes Wort zu nennen, wirtschaftlich attraktiv zu machen? Was fehlt da?
Ja, ich glaube, ich würde Ihnen da zum Teil widersprechen.
Ja,
wir sind nicht die Lobbyisten, die jetzt nur nach Regulatorik und nach politischen Rahmenbedingungen rufen. Es ist in der Tat richtig, die Politik und die Regulatorik setzt den Rahmen und muss ihn auch setzen. Da gibt es auch noch einiges an Handlungsbedarf. Aber die Wirtschaftlichkeit entsteht durch die Technologie und Skalierung. Das ist genau das, wo wir auch als Firma unsere Positionierung sehen, dass wir eben nicht über den Preis verkaufen, sondern bewusst versuchen, unseren Kunden 3 Hebeln an die Hand zu geben, damit Recycling eben nicht abhängig ist von Förderungen oder nicht abhängig ist oder weniger abhängig von einem gewissen Ölpreis oder Preisen für ein Virgin-Material. Und die Wirtschaftlichkeit entsteht durch 3 Hebel. Das ist erstens einmal die Skalierung. Wir brauchen größere Anlagen, mehr Durchsatz, eine bessere Ausbeute und niedrigere Stückkosten. Das ist einmal die Basis, um sozusagen Recycling wirtschaftlich tragfähig zu gestalten. Das Zweite in dieser Gleichung ist die Qualität. Nur die hochwertigen Rezyklate erzielen die Preise, die ein Geschäftsmodell tragfähig machen. Das ist auch ein Thema, mit dem wir uns ganz stark auch zum Beispiel in dieser Kooperation mit Procter & Gamble mit der Technologie namens FlexLoop widmen. Können wir vielleicht dann später noch ein bisschen näher darauf eingehen. Dass eigentlich, ja, das eine ist, dass der Kunde die Kosten sozusagen im Zaum hält. Das andere ist aber auch, dass er für das Regranulat einen entsprechenden Preis erhält. Und das geht eben nur über das Qualität. Und last but not least, der dritte Punkt ist die Prozesssicherheit. Die Kunden brauchen Anlagen, die performant sind. Wir haben Kunden, die ihre Anlagen 24/7 betreiben. Und Kunden wollen da keine Überraschungen, sondern brauchen zuverlässige Technologie, die rund ums Jahr funktioniert.
Ja. Vielen Dank. Eine Rückfrage zu dem Thema der Skalierung. Skalierung in meiner Welt bedeutet ja dann auch, dass es schon auch an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich zu einer Konsolidierung kommt, weil dann teilweise recht kleine Marktteilnehmer wahrscheinlich gar nicht auf die Mengengerüste kommen, die es für Skalierung braucht. Das heißt, die Konsolidierung, die ja gerade auch im Recyclingbereich im Moment in Europa sich an vielen Stellen abzeichnet, ist vielleicht dann sogar eher ein positives Zeichen, so hart es dann für die betroffenen Unternehmen klingt, aber führt ja dann eher auch dazu, in Mengengerüste zu kommen, die Skalierung zulassen. Oder interpretiere ich das falsch?
Absolut richtig. Das Thema Konsolidierung spielt am Markt definitiv eine Rolle. Wir haben sehr viele Gruppen, sehr viele große Unternehmen, die quasi tatsächlich konsolidieren, zukaufen, am Markt unterwegs sind. Gleichzeitig gibt es aber natürlich auch recht viele Unternehmen, die im kommunalen Umfeld einfach mit einer definierten Menge aktiv sind, häufig in öffentlicher Hand, die entsprechend nicht konsolidieren können, sondern einfach auf den Mengen, die sie haben, passende Lösungen brauchen. Und dort mir dann in entsprechenden Größenklassen an Maschinen rein können.
Vielen Dank. Bedeutet aber auch die häufig natürlich im Moment auch ein Stück weit angesprochene Konsolidierung im Markt, die ja häufig negativ konnotiert ist, ist vielleicht auch notwendig, um auf Mengengerüste bei einzelnen Spielern zu kommen, die dann auch wieder eine Skalierung des Themas irgendwo ermöglichen.
Definitiv, ja.
Okay, spannend. Vielen Dank. Jetzt haben Sie es schon angedeutet, im Kunststoffrecycling wird viel natürlich auch gesprochen, Food Grade, Kosmetik, Hygiene, Verpackung, was geht nicht, was wird möglich sein. Da ist ja wirklich ganz viel in der Diskussion und manchmal auch Dinge, die, finde ich, so manchen Verbraucher dann auch in die Irre führen können. Warum ist dieser Schritt hin zu den hochwertigen Anwendungen so entscheidend für die Zukunft der Kreislaufwirtschaft aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, hochwertige Anwendungen sind der ökonomische Motor dafür, dass Kreislaufwirtschaft funktioniert. Die Frage trifft eigentlich den Kern unserer Strategie, dass wir uns vor allem darauf konzentrieren, wie kann man das Regranulat möglichst qualitativ hochwertig hinbringen. Wir können nicht nur Downcycling betreiben, also sprich, die Mengen sind einfach zu groß, als dass wir alles in Parkbänke oder in Blumenkübel sozusagen verwerten. Die Revolution passiert dort, wo wir wirklich aus diversen, teilweise sehr heterogenen Abfallströmen foodtaugliche Rezyklate erzeugen, die dann wieder in der Breite, dort wo eben die Mengen sind, vor allem in der Konsumgüterindustrie, aber auch im Agrarbereich und so weiter, ihre Verwendung finden. Vielleicht für die Hörer, was in unserer Branche Food Grade bedeutet. Das heißt, das Material muss, obwohl es im Müll war, reinheitstechnisch dem Virgin-Material vergleichbar sein und derartig hochwertig sein, dass es wieder in Lebensmittelkontakt kommen kann, beziehungsweise ein anderer Bereich, der oft übersehen wird, in Verpackungen für Femcare oder auch Babyprodukte.
Ja, jetzt haben Sie Femcare und Babyprodukte angesprochen. Sie haben auch den Begriff FlexLoop schon genannt, ein Projekt oder ein Thema, das Sie gemeinsam mit dem Konsumgüterriesen Procter & Gamble angegangen sind. Können Sie dazu noch ein bisschen was sagen, weil ich mir relativ sicher bin, dass das ein Thema ist, wo jetzt noch nicht jeder Hörer alle Details kennt, aber gerade diese konkreten Anwendungsbeispiele, wo unterschiedliche Spieler in der Wertschöpfungskette zusammenkommen, sind aus meiner Sicht ja total erfolgsentscheidend, um am Ende das ganze Thema nach vorne zu bringen. Deswegen gerne da auch nochmal was zu dem von Ihnen auch schon thematisierten FlexLoop-Thema.
Ja, sehr gerne. Also ich kann Ihnen da nur völlig recht geben, die Kooperationen sind kein Nice-to-have, die sind ein Muss. Ich hatte das ja eingangs schon erwähnt, dass die Kreislaufwirtschaft, damit sie funktioniert, ein Interagieren aller Akteure erfordert und FlexLoop, das ist eben dieses Projekt, das wir gemeinsam mit Procter & Gamble betreiben, ist ein wunderbares Beispiel dafür. Procter & Gamble hat sich das Ziel gesetzt, als einer der größten Konsumgüterhersteller der Welt, die Verpackungen zu einem großen Teil auf recycelbare bzw. recycelte Verpackungen umzustellen. Und FlexLoop ist die direkte Antwort darauf. Das heißt, es ist eine lösemittelbasierte Waschtechnologie für Kunststoffe, wo wir in der Lage sind, Kunststoffe, die zum einen verunreinigt sind, die aber auch bedruckt sind, die teilweise ungut riechen, wieder derart aufzubereiten, dass sie eben den Qualitätsstandards eines Konsumgüterriesen wie Procter & Gamble entsprechen und dort wieder eingesetzt werden. Wir sind da relativ zuversichtlich, dass mit dieser Technologie wirklich ein Durchbruch gelingen wird, weil es noch immer ein eigentlich mechanisches Recyclingverfahren ist und damit nicht so energieintensiv wie das chemische Recycling. Das heißt, wir nutzen das Lösemittel, um tatsächlich zwischen den Molekülketten im Kunststoff sämtliche Verunreinigungen herauszubringen. Also konkret sind wir gerade dabei, den ersten Skalierungsschritt zu gehen und eine industrielle Anlage zu bauen auf unsere eigenen Kosten, gemeinsam mit Procter & Gamble, um eben unter Beweis zu stellen, dass das, was im Labor schon funktioniert, auch im industriellen Maßstab möglich ist.
Über welchen zeitlichen Rahmen spricht man da bei so einem Projekt? Also gibt es da eine Timeline, wo man sagt, bis ins Jahr 2030 wollen wir das industriell skaliert haben? Oder ist es auch ein Prozess, wo man sagt, naja, wir betreten eigentlich für alle Prozessteilnehmer ein Stück weit auch Neuland und deswegen wissen wir auch gar nicht so genau, wo es hinführt? Oder wie ist da die Timeline für so ein Thema?
Also wir arbeiten in etwa schon 5 Jahre an diesem Thema. 2030 wäre wahrscheinlich zu lange. Wir wissen, dass die Technologie funktioniert. Es gibt auch eine rege Nachfrage vom Markt, in diese Technologie zu investieren. Also wir sind auch mit diversen Playern am Markt im Gespräch, um eben in Zukunft solche Anlagen für die entsprechenden Kunden zu bauen. Ich glaube, 2030 wäre zu spät. Da schließt sich nochmal der Kreis zu der Frage von vorhin, Regulatorik. Wir wissen, dass bis 2030 entsprechende Ziele für den verpflichtenden Rezyklateinsatz da sind und es gilt jetzt, die Kapazitäten an den Start zu bringen, dass dann eben die entsprechenden Vorgaben eingehalten werden können.
Jetzt haben Sie es angesprochen, die Kraft liegt am Ende in der Kooperation. Ich glaube, dass das auf ganz viele Fragen die Antwort ist. Weg von jeder macht seins hin zu entlang der Wertschöpfungskette zusammenarbeiten. Wenn wir da nochmal bleiben, ich kann mir vorstellen, aus früherer Zusammenarbeit mit großen Konsumgüterherstellern, als ich noch selber in der Verpackungsindustrie tätig war, die haben ja auch immer ein bisschen ein Bild davon, wie so Partnerschaft abläuft. Ganz generell die Frage, Sie haben unterschiedliche Partnerschaften mit ganz unterschiedlichen Unternehmen, ja jetzt auch schon thematisiert. Was zeichnet aus Ihrer Sicht eine erfolgreiche Partnerschaft und Kooperation aus? Was ist da eigentlich ein Erfolgsgeheimnis? Gibt es da Erfolgsgeheimnisse?
Ganz einfach die Augenhöhe, ja. Das gegenseitige Verstehen.
Und die ist auch gegeben, wenn ich da rückfragen darf, weil ich meine, klar, Sie sind ein großes Unternehmen, Procter ist 1-2 Nummern größer.
Kleinigkeit größer, ja.
Ja, also ist die Augenhöhe gegeben? Ist das allen bewusst? Weil ich erlebe natürlich häufig, dass je größer das Unternehmen, die dann natürlich auch schon kommen und sagen, naja, also ich groß, du klein und jetzt machen wir mal, wie ich sage. Also ist ja schön zu hören, wenn das hier offensichtlich anders ist.
Es geht ja ums gemeinsame Finden einer Lösung, die funktioniert. Und ich sage mal, warum? Du hattest die Frage gestellt nach dem Thema Foodgrade. Mir kommt einmal spontan, so 20 Jahre zurückgedacht, in der Verpackung die Zeit in Erinnerung, als wir über Migration in der Fallschachtel geredet haben. Mit allem, was dazugehört.
Mineralölrückstände und solche Themen, ja. In Schokolade.
Horrornachrichten. Richtig, damals. Horrornachrichten, ja. Durch die Bank. Und man muss natürlich sehen, unsere Kunden, wie jetzt zum Beispiel Procter & Gamble, die sourcen global. Das heißt, brauchen Möglichkeiten, um sicherzustellen, sie können die Qualitätskriterien erfüllen, ihre Rezyklate. Sie haben auf einer Seite die Vorschriften, die regulatorischen Vorschriften für Rezyklatanteile, auf der anderen Seite die Qualitätsanforderungen und die Reinheitsanforderungen ans Produkt. Also geht es darum, eine Lösung zu finden, die Ihnen beides liefert, das Generieren entsprechender Rezyklatmengen in entsprechenden Qualitäten. Und ich sage es mal ganz frech, heute gibt es die so am Markt noch nicht. Also braucht man einen Partner, mit dem man das realisieren kann. Der Partner sind wir. Uns ist natürlich daran gelegen, Technologien zu entwickeln, Entwicklungen vorwärts zu bringen. Procter & Gamble ist daran gelegen, Lösungen zu bekommen mit uns. Also arbeiten wir wirklich auf Augenhöhe und Hand in Hand an dem Thema. Jeder mit seinem Schwerpunkt, jeder mit seinem Input, ganz klar. Aber man kann wirklich sagen, es ist eine echte Partnerschaft.
Da kommt Ihnen ja aber die Struktur als Familienunternehmen ja doch auch entgegen, weil ein Projekt zu starten, das jetzt schon 5 Jahre läuft und auch nicht genau zu wissen, in welchem Maß lässt sich das am Ende skalieren, wenn man anfängt. Da muss ja schon auch Überzeugung dahinter stehen, weil im Zweifel gibt es ja mit Sicherheit auch mal hier und da Projekte, wo vielleicht dann der Ausgang nicht ganz so positiv ist. Bei Ihnen vielleicht jetzt nicht, aber ganz generell gesprochen. Aber da hilft es ja als Familienunternehmen eben vielleicht auch einen deutlich langfristigeren Planungshorizont zu haben, oder?
Das ist definitiv so. Uns gibt es jetzt seit 80 Jahren und ich würde sagen, wenn andere in Quartalen denken, denken wir eher in 5 bis 10 Jahreshorizonten. Wir glauben ganz klar, auch wenn der kurzfristige, sozusagen die kurzfristige Marktlage vielleicht herausfordernd sein mag, langfristig voll an das Thema. Sie sehen auch hier die Fabrik, die 50 Millionen, die hinter uns stehen, sind sozusagen der in Beton gegossene Beweis dafür, dass wir da committed sind und an die langfristige positive Entwicklung von dieser Branche glauben. Ich wollte noch mal einen Punkt zu den Kooperationen sagen. Also ich glaube, die Unternehmensgröße spielt da weniger eine Rolle. Am Ende der Reise tun wir da hier nichts anderes, als die Physik zu überlisten. Und da hat Procter & Gamble natürlich Hebel mit gewissen Forschungsbudgets und ihren Labormöglichkeiten, einen Mehrwert zu leisten, den sie auch tun. Wir als Familienunternehmen können bis zu einem gewissen Grad auch agiler sein und sozusagen diese technologische Entwicklung vielleicht in einer Geschwindigkeit bei einem Prototypen oder dann beim Skalieren der Lösungen hinkriegen, wie es andere vielleicht nicht können. Und auch die anderen Partner, für uns ganz wichtig, die Kooperation mit der REMA, die ja Mitgesellschafter sind in der Lindner Washtech, die ebenfalls ein Familienunternehmen ist, so wie wir, die da ebenfalls eine Entwicklungsgeschwindigkeit an den Tag legen, die uns wahrscheinlich vom Rest der Branche abhebt.
Ja.
Super, vielen Dank. Jetzt mache ich noch mal einen kleinen Schwenk. Wir hatten es schon ganz kurz vorher angesprochen. Ich hatte es so angedeutet. Die Recyclingbranche steht in der öffentlichen Wahrnehmung ein bisschen unter Druck. Ne? Es gibt hier und da Schließungen, Konsolidierungen. Wir haben vorher schon eigentlich ein bisschen rausgearbeitet. Naja, ist vielleicht auch eine notwendige Entwicklung, die es geben muss, um in die Skalierung zu kommen. Wenn Sie jetzt aber so mit Ihren Kunden sprechen, die Ihre Maschinen kaufen, sind das auch die Herausforderungen, die die am stärksten beschäftigen? Oder was erzählen die Ihnen, wo die der Schuh drückt?
Ja, ich würde das dahingehend präzisieren, dass es nicht nur ein bisschen schwierig ist, es ist tatsächlich schwierig, es gibt da nichts zu beschönigen, es kommt da am laufenden Band zu Insolvenzen, es gibt Unternehmen, die sich schwer tun und insgesamt sind es, glaube ich, 3 Druckfelder, mit denen unsere Kunden kämpfen, wobei wir auch glauben, dass wir für alle 3 Problemlagen Antworten haben. Der erste Punkt dreht sich um die Inputqualität, dass die Kunden eigentlich zunehmend mit schwierigeren Stoffströmen zu haben. Da rede ich noch gar nicht von der Brandgefahr aus Batterien oder aus Vapes und so weiter, sondern es wird gerade auch im Kunststoff der Inputstrom zunehmend unsauberer, diverser, heterogener, weil auch ja, viel mehr aus der gemischten Sammlung kommt und vor allem auch ein Thema, das ein bisschen auch durch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung getrieben ist, perspektivisch Produktionsabfälle, also sprich sehr sortenreine Abfallfraktionen, tendenziell mengenmäßig zurückgehen. Also das heißt, wer keine zuverlässige Aufbereitungstechnik oder Waschverfahren hat, wird sich zunehmend schwer tun, mit diesen Stoffströmen umzugehen. Und das ist genau das, wo wir ins Spiel kommen. Der zweite Punkt, der ist unbestritten, wahrscheinlich auch der kritischste, das ist der Margendruck. Der Markt für Rezyklate ist volatil. Wir haben da eine, möchte ich sagen, Hochschaubahn der Gefühle und der Preise gesehen in den letzten Jahren. Es gab Zeiten, da waren die Preise extrem hoch, aber es ist in der Tat noch immer so, dass der Rezyklatpreis stark am Ölpreis hängt. Und wenn der Ölpreis fällt, sozusagen, tut sich das Rezyklat schwierig. Das heißt, wir brauchen auch Anlagen, die auch bei niedrigeren Materialpreisen effizient mit möglichst geringen Operating Expenditures den Kunststoff aufbereiten, so dass er marktfähig ist. Und der dritte Punkt, den wir vorhin schon auch einmal angerissen hatten, ist die regulatorische Unsicherheit und schon die Notwendigkeit, auch auf politischer Ebene aktiv zu werden. Es gibt ja da auch entsprechende Vorstöße von Organisationen wie Plastics Recycler Europe, dass wir ja verlässliche Regulatorik brauchen. Die Regulatorik bewegt sich schnell, aber sie muss planbar sein. Es darf die EU-Verpackungsverordnung auf keinen Fall verschoben werden. Nur so wird sozusagen unseren Kunden es möglich gemacht, langfristige Planungshorizonte zu haben, um eben solche Investitionsentscheidungen, die notwendig sind, zu treffen.
Ja, ich glaube zumindest die Hoffnung, dass das mit der PPWR zum 12. August jetzt alles klappt, die ist da. Ich hoffe, da verschiebt sich jetzt nichts mehr, aber man weiß es ja dann doch nicht. Vieles von den Themen, die Sie angesprochen haben, sind nach meiner Wahrnehmung in der öffentlichen Diskussion schon auch präsent. Gibt es denn von diesen Herausforderungen eine oder zwei, wo Sie sagen, in der Öffentlichkeit spielt das Thema eigentlich noch gar keine Rolle, dabei ist es ein ganz wichtiger Punkt in diesen Herausforderungen. Also gibt es Themen, die im Moment noch, ich sag mal, unterbelichtet sind in der öffentlichen Diskussion?
Ich denke ja, speziell wenn man jetzt mal auf Consumer-Ebene schaut, dort findet Recycling immer noch ganz stark in der Verpackung statt. gelber Sack, Glas, Papier. Wir kennen es alle. Das findet nach wie vor oder mit zu einem guten Maß statt. Wir haben, glaube ich, jetzt vor dem Hintergrund der Situation am Golf, an der Straße von Hormuz, alle gelernt, wie wichtig es ist, dass wir Wiedergewinnung von Stoffen fahren. Und hier spielt quasi das Recycling auch im Bereich Energie eine ganz massive Rolle, eine wichtige Rolle, zunehmende Rolle. Denn die Materialien, die wir heute in den Stoffströmen haben, die können wir zum großen Teil wiederverwenden. Sei es tatsächlich stofflich in einer Produktionsumgebung, in einer Rohstoffumgebung wieder oder im Bereich Energiegewinnung. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, das kommt so langsam auch beim Konsumenten an, kommt mehr und mehr bei den Anwendern an, zu sagen, lass uns über das eigentliche Verpackungsrecycling, sage ich jetzt mal, rausdenken und sehen, wie wir die Materialien, die wir haben, nutzbar, wieder nutzbar machen können, um diese Circular Economy, diesen Kreislauf rund zu machen und die Stoffe wieder zurückzuführen in die Lieferketten.
Jetzt hatten Sie erwähnt, da will ich nochmal nachfragen, eine der Herausforderungen ist, Sie brauchen eine gute Sortiertechnik, weil wir mit unsauberen Stoffströmen zu kämpfen haben. Nur für mich zum Verständnis, liegt das daran, dass wir immer mehr, also ich sag mal, Konsumerabfälle in die Stoffströme reinkriegen, dass die unsauberer werden? Oder liegt es daran, dass der Konsument immer unsauberer trennt und wir viel mehr Fehlwürfe haben? Also was ist der Hintergrund für die unsauberen Stoffströme, die zunehmen? Weil wir mehr Einträger haben, also eben jetzt viel mehr gelber Sack und diese Thematik, oder weil wir innerhalb des gelben Sacks viel mehr Zeug drin haben, was da nicht reingehört. Können Sie dazu was sagen? Woher kommt der größere Aufwand in der Sortiertechnik?
Ja, also die beiden genannten Punkte sind sicher richtige. Es gibt aber, das sind aber nur ein Teil der Antwort. Es gibt noch einen dritten Punkt. Wie gesagt, wenn man sich die Gesamtmengen anschaut, ist ja das Post-Consumer-Material das eine, aber eben das Post-Industrial-Material, also sprich Produktionsabfälle, sei es vom Spritzguss, sei es aus der Automobilproduktion, wo auch immer her, auch mengenmäßig ein Riesenmarkt. Und tendenziell, so ehrlich muss man sein, mit der fortschreitenden Deindustrialisierung und der aktuellen wirtschaftlichen Lage werden diese Stoffströme tendenziell weniger. Zu anderen auch ist es aber auch so, dass natürlich auch diese Industrien unter Innovations- und Kostendruck stehen und tendenziell auch immer besser werden in ihren Verfahren, sodass da weniger Produktionsausschüsse und Abfälle anfällen. Und sozusagen vom Gesamtkuchen der Anteil an sehr sauberen, homogenen Materialien relativ zurückgeht. Also das war eigentlich das, was ich vorher meinte. Ja. Das Thema Fehlwürfe ist natürlich in der Tat auch eines. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass das weder besser noch schlechter wird, aber Fakt ist, es sind halt immer wieder Sachen drin, die da nicht hineingehören. Ich mache Ihnen nur ein Beispiel. Im gelben Sack kann auch die Dose drinnen sein, in der vorher Schmierstoff drinnen war. Das sozusagen liegt neben der Verpackung, wo vorher die Extrawurst verpackt war. Und bei uns, unsere Techniker sagen immer, dass gerade Polyolefine wie ein Schwamm wirken und das Zeug regelrecht aufsaugen. Und das müssen sie dann da erst einmal rausholen, um das dann wieder lebensmitteltauglich zu machen.
Klar. Je stärker verschmutzt der Stoffstrom ist, desto schwieriger ist es, ihn dann natürlich auch wieder so aufbereitet zu bekommen, dass ich ihn für, ich sag mal, kontaktsensitive Anwendungen dann am Ende nutzen kann. Vielen Dank. Jetzt haben wir, glaube ich, eine sehr, sehr gute Bestandsaufnahme gemacht, wo wir stehen. Da hilft Ihr Einblick natürlich enorm weiter. Jetzt schauen wir mal nach vorne. 5 bis 10 Jahre nach vorne geschaut. Wie wird sich denn das Thema Recycling sowohl technologisch als auch wirtschaftlich aus Ihrer Sicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren entwickeln?
Ich denke, wenn wir jetzt mal mit dem Fokus in Europa bleiben, wird man eine feinere Ausdifferenzierung des Marktes sehen, mehr spezifische Anwendungen, auch weiter vorwärts gedacht in der Prozesskette, dass sich die Prozesse mehr integrieren, einfach aus der Notwendigkeit heraus, dass Materialien zurückgewonnen werden müssen, weil wir sie nicht bekommen, sprich seltene Erden, sprich Öle, was immer. Also wir werden den Bereich sehr intensiv in den entwickelnden Märkten sehen. Was wir in den sich entwickelnden Märkten sehen, ist tatsächlich so langsam eine Durchdringung. Das Thema gewinnt Fahrt, das Thema gewinnt Aufmerksamkeit. Und wir sehen dort, dass das Thema Recycling insgesamt an Breite gewinnt, an Fahrt gewinnt und entsprechend die Volumina, die nachgefragt werden, auch entsprechend zunehmen.
Ich kann eben nur zustimmen. Ich würde vielleicht noch zwei Punkte gerne ergänzen, glaube ich, die unsere Branche stark antreiben. Das eine ist sicherlich die Digitalisierung, die auch bei uns eine große Rolle spielt, sowohl bei uns in Entwicklung als auch bei unseren Kunden. Also wir setzen schon massiv auf Machine Learning, auf künstliche Intelligenz und dergleichen. Und durch die verbesserte Sensorik und Steuerung und Software, die teilweise auch eben KI-basiert ist, wird es sicher nochmal möglich, ganz andere Sortier- und Ausbeutequalitäten hinzukriegen. Ja. Und der zweite Punkt, den wir jetzt vielleicht noch ein bisschen unter den Tisch fallen haben lassen, ist das chemische Recycling. Wir glauben auch daran. Wir sind da nicht so dabei, dass wir sagen, das ist entweder oder. Wir sind schon der Meinung, dass das mechanische Recycling das Rückgrat der Kreislaufwirtschaft bleiben wird, auch ergänzt um solche technologische Verfahren wie Flexloop, die aber nach wie vor mechanisch sind, weil sie eben sehr energieeffizient sind, leicht skalierbar und schon nachgewiesenerweise wirtschaftlich. Nichtsdestotrotz, glaube ich, wird sich das chemische Recycling komplementär, also in Ergänzung zum mechanischen Recycling, auch ausbreiten, wenngleich vielleicht nicht mit der Dominanz und mit der Geschwindigkeit, wie man das vielleicht noch vor ein paar Jahren vermutet hätte.
Vielen Dank. Ich bin wirklich dankbar für den Einwurf, weil tatsächlich ich auch häufig wahrnehme, die Diskussion ist immer entweder oder, ne? Also pro-chemisch oder kontra-chemisch. Ich glaube tatsächlich, am Ende wird es beides brauchen. In welcher Ausprägung, das wird sich zeigen. Und wo welches Verfahren dann auch seine Daseinsberechtigung hat, wird sich auch zeigen. Aber immer diese Schwarz-Weiß-Debatte, glaube ich, führt da auch nicht weiter. Wir biegen auf die Zielgerade ein. Das Gespräch vergeht wie im Flug. Jetzt vielleicht noch mal eher eine in Anführungsstrichen persönlichere Frage. Wenn man mit jungen Menschen spricht über Nachwuchsgewinnung und was willst du mal machen, dann ist das ganze Thema Recycling und Verpackung häufig eher negativ konnotiert. Ja? Und gar nicht so mit Hightech, Innovation. Sie haben jetzt Machine Learning, künstliche Intelligenz angesprochen. Das sind ja absolute Zukunftsthemen. Deswegen an Sie beide auch nochmal die Frage, was fasziniert Sie beide denn ganz persönlich an dieser Branche, in der Sie jetzt tätig sind?
Ja, das ist eigentlich meine Lieblingserzählung, vor allem deswegen, weil ich sie korrigieren kann. Also es wird immer so gesehen, Müll ist schlecht und Verpackung und so weiter. Wir müssen dem Plastik Einhalt gebieten. Fakt ist nun einmal, Müll wird immer da sein. Und auch Verpackungen wird es brauchen, auch wenn man dort natürlich nach Alternativen sucht. Aber das Problem ist ein reales und es braucht Antworten. Und ich glaube, das Schöne ist, wir haben in der Tat auch Leute, junge Menschen, die sich nach dem Studium bei uns genau mit dem bewerben, dass sie sagen, ich will nehmen, dass ich eine herausfordernde Aufgabe suche und etwas verdienen möchte, auch einen Mehrwert liefern, der gesamtgesellschaftlicher Mehrwert bietet. Und ich glaube, das ist das auch, was mich persönlich so fasziniert, dass wir sozusagen mit Ingenieurskunst und mit Technologie ein gesellschaftliches Problem lösen und das Ganze noch in einer Form, dass es auch wirtschaftlich langfristig tragfähig ist. Es ist so, Müll geht immer den billigsten Weg und dementsprechend braucht es auch Lösungen, die es ermöglichen, dass man eben aus Abfällen wieder Wertstoffe erzeugt. Und es ist in der Tat ein Thema, das schon immer mehr junge Leute bewegt, sich auch initiativ bei uns zu bewerben.
Das ist total toll. Weil das tatsächlich höre ich eher selten, von dem her das ist eine total positive Entwicklung. Und mein liebster Spruch ist immer, jeder, der freitags fürs Klima demonstriert, muss montags in unserer Industrie anfangen, weil da sitzt er letztendlich ja am Hebel, wo er wirklich was verändern kann an den Themen und nicht nur demonstrieren, obwohl ich das gar nicht schlecht reden will, aber am Ende geht es ja nicht nur ums Demonstrieren, sondern auch ums Bessermachen.
Genau hier angesetzt muss man einfach auch sehen, vielleicht nicht mal ganz mit einem ganz anderen Fokus, nachdem ich 35 Jahre in dem Umfeld von schön und neu und wie kriege ich eine schöne Verpackung hin, wie kriege ich etwas gut verpackt, verbracht habe, muss man abseits aller Technologie und allen wirklich hohen Ansprüchen in der Technik dann auch einfach sehen, es macht mal richtig Spaß, so einem Schredder zuzugucken, wie er mal so einen richtigen Ballenmaterial zerlegt und zerfetzt und hinten ein homogener Strom rauskommt, von dem ich dann später aber wieder weiß, ich kann ihn vorne wieder in den Prozess einführen.
Ja, total. Vielen, vielen Dank. Ich sage vielen Dank Ihnen, euch beiden, für dieses offene und spannende Gespräch. Matthias, Herr Egerter, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns einen Einblick gewährt haben in das, was Sie tun und wie Sie es tun. Das war wirklich ganz klasse. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank fürs Kommen.
Wir sagen Danke.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe einiges mitgenommen aus dieser Folge und ich hoffe, Ihnen geht es ähnlich. Zwei Dinge sind mir ganz besonders hängen geblieben. Das eine ist das, was der Egerter ausgeführt hat. Kooperationen entlang der Wertschöpfungskette sind ein Muss und kein Nice-to-have mehr. Und ich hoffe, dass sich dieses Denken branchenweit noch stärker durchsetzt. Und das zweite, das ganz klare Bekenntnis zur Kombination von chemischem und mechanischem Recycling. Es ist nicht entweder oder, sondern es wird beides brauchen, wenn wir die Themen lösen wollen, die vor uns liegen. Ich hoffe, dass Ihnen die Folge gefallen hat. Und wenn sie Ihnen gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast gerne und empfehlen Sie ihn weiter. Eine positive Bewertung auf den gängigen Plattformen wäre etwas, worüber ich mich auch sehr freue. Wenn Sie sonstiges Feedback haben, Themen oder Gastvorschläge einbringen möchten, schreiben Sie mir gerne über LinkedIn oder über meine Website. Bis zur nächsten Folge von Inside Packaging und denken Sie daran. Inside Packaging, weil gute Verpackung ohne funktionierende Kreisläufe keine Zukunft hat.